Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 41 bis 44 der 33. Sure, der Sure Ahzab.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katira. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an die Gläubigen gerichtet sind. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ihr, die ihr gläubig seid, gedenket Gottes häufig, lobt und preist ihn morgens und abends. Er ist es, der euch segnet und auch seine Engel bitten für euch, auf dass er euch aus den Finsternissen hinaus ins Licht führe. Er ist voller Güte für die Gläubigen. Ihr Gruß an dem Tag ihrer Begegnung mit ihm wird sein Salam. Und er hat für sie ehrenvollen Lohn bereitet.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 5. November 2020, gleich dem 15. Oban 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Gesundheit und Wohlbefinden im Islam. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Internationales Kinderfilmfestival trotz Corona. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Lateinamerika-Reise. Irans Außenminister in Caracas eingetroffen. Iranische Intellektuelle. Frankreich hat nicht aus der dunklen Vergangenheit gelernt. Eisenbahnlinie zwischen Iran und Afghanistan wird verbunden. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Lateinamerika-Reise. Irans Außenminister in Caracas eingetroffen. Der iranische Außenminister ist am Mittwoch in der venezuelanischen Hauptstadt Caracas eingetroffen, die als erste Station seiner Reise nach Lateinamerika gilt. Mohammad Javad Zarif wurde dort von seinen venezuelanischen Amtskollegen Jorge Arreaza begrüßt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh kündigte am Montag die Reise Zarifs nach Bolivien, Kuba und Venezuela an. Geplant sind Gespräche mit den venezuelanischen und kubanischen Regierungsverantwortlichen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Handel. Irans Außenminister soll außerdem an der Vereidigungszeremonie des neuen Präsidenten Boliviens, Luis Arce, am 8. November teilnehmen. Der iranische Präsident Hassan Rouhani gratulierte auch in einer Botschaft Luis Arce zu seiner Wahl zum neuen Präsidenten Boliviens und erklärte die Unterstützung Irans für die gewählte Regierung unter Arce, dem gewählten Präsidenten der multinationalen Regierung Boliviens. Rouhani brachte zudem die Bereitschaft Teherans für den Ausbau der bilateralen Beziehungen zu Sucre zum Ausdruck. Iranische Intellektuelle. Frankreich hat nicht aus der dunklen Vergangenheit gelernt. Eine Gruppe von iranischen Intellektuellen haben die Behauptung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dass die Unterstützung von Blasphemie die Unterstützung der Meinungsfreiheit bedeutet, nachdrücklich abgelehnt. Die Haltung des französischen Präsidenten zeige, dass sein Land wieder auf seinem jahrzehntelangen missbräuchlichen Weg sei, so die iranischen Intellektuellen. Es scheint, dass Frankreich heute nicht die notwendigen Lehren aus seiner eigenen Kolonialgeschichte gezogen hat und erneut dem bitteren und hasserfüllten Weg folgt, auf der neue menschliche Tragödien keimen können. Hieß es in einem Schreiben, das die Intellektuellen am Mittwoch an die Mitdenker, Gelehrten, Experten und religiösen Autoritäten sowie an die Vereinten Nationen und ihre Rechts- und Menschenrechtsabteilungen richteten. Die iranischen Intellektuellen warnten in diesem Schreiben, dass jedes Verhalten, das zu Respektlosigkeit, Diskriminierung und Hass gegen die Menschen führt, sei es unter dem Vorwand der Befürwortung der Freiheit oder Demokratie oder durch Mobbing und diktatorische Methoden gegen die Freiheit von Menschen verstößt. Anschließend überprüften sie eine Liste der Gräueltaten Frankreichs, einschließlich seiner Massaker während seiner langwierigen Kolonialherrschaft auf der ganzen Welt, insbesondere in Afrika. Die französische Regierung ist die letzte, die berechtigt ist, die Welt über den Schutz der Menschenrechte, der Meinungsfreiheit und der Demokratie zu belehren, hieß es in diesem Schreiben. Sie forderten auch die UNO und ihre Gremien auf die Maßnahmen zu reagieren, die Hass und Menschenrechtsverletzungen verbreiten. Eisenbahnlinie zwischen Iran und Afghanistan wird verbunden. Ein Verantwortungsträger des iranischen Verkehrsministeriums sagte, eine Eisenbahn, die das Land mit dem benachbarten Afghanistan verbindet, werde bald in Betrieb gehen. Abbas Khatibi teilte der offiziellen Nachrichtenagentur IRNA am Mittwoch mit, dass die neue Eisenbahn die ostiranische Stadt Raf mit Rosanak verbindet, einer kleinen Stadt in der Nähe der afghanischen Stadt Herat. Die Regierung hat der Erweiterung der Transitkorridore und der Verbindungen zu dem Nachbarn Priorität eingeräumt, sagte Khatibi. Die Ankündigung zur Eröffnung der grenzüberschreitenden Eisenbahn erfolgt einen Tag, nachdem die iranischen Behörden eine beschleunigte Gleisverlegung für die Chobahar-Zahedan-Eisenbahn angeordnet hatten. Das Projekt ist der Schlüssel zu Irans zukünftigen Plänen zur Förderung des Handels zwischen dem Indischen Ozean und Afghanistan sowie den Binnenländern in Zentralasien. Kabul hofft, dass die Eisenbahnverbindung von Chobahar nach Zahedan, die fast 30 Kilometer von der afghanischen Grenze entfernt liegt, einen großen Boom der Wirtschaftstätigkeit im Binnenland auslösen könnte. Derzeit wird daran gearbeitet, eine Schlüsselroute zwischen der südwestlichen Grenzstadt Shalamche und dem irakischen Schienennetz in der Stadt Basra fertigzustellen. Iran hat außerdem mit Aserbaidschan ein Abkommen über den Beitritt zu den Güterbahnstrecken zwischen den beiden Ländern unterzeichnet. USA sperren 27 iranische Domainnamen. Das US-Justizministerium hat angeordnet, die Domains von 27 iranischen Websites zu sperren, unter dem Vorwand, sie hätten sich in die US-Präsidentschaftswahlen eingemischt. Das FBI in San Francisco behauptete am Donnerstag in einer Erklärung, alle 27 Domains würden zum Verstoß gegen die US-Sanktionen verwendet. 4 dieser Websites waren mit Nachrichtenagenturen verbunden, wurden jedoch wegen der Verbindung zu den iranischen Revolutionsgarden und des Versuches, die amerikanische Öffentlichkeit zu beeinflussen, gesperrt. Im Oktober hat das Justizministerium 92 Webseiten wegen der Verbindung mit den iranischen Revolutionsgarden gesperrt. Die US-Regierung hat am 8. April 2019 die iranischen Revolutionsgarden offiziell als ausländische Terrororganisation eingestuft. US-Außenminister Mike Pompeo hat dann zugegeben, diese Entscheidung sei im Rahmen der Unterstützung für das zionistische Regime getroffen worden. Die iranischen Revolutionsgarden spielen eine Hauptrolle bei der Bekämpfung der von den USA und dem zionistischen Regime unterstützten Terroristen in der Region. VAE-Fluggesellschaften beginnen mit Verkauf von Tickets für Flüge in die besetzten Gebiete. Die Fluggesellschaften der Vereinigten Arabischen Emirate, VAE, Fly Dubai und die Emirate haben am Mittwoch begonnen, Tickets für einen direkten Flug in die von dem israelischen Regime besetzten palästinensischen Gebiete zu verkaufen. Im August hatten die VAE und das israelische Regime vereinbart, formelle Beziehungen zueinander aufzunehmen, einschließlich den Start von Direktflügen zwischen den Emiraten und den besetzten Gebieten. Die staatliche Fluggesellschaft Fly Dubai in Dubai wird ab dem 26. November 14 wöchentliche Verbindungen zwischen den Finanzhauptstädten der VAE und des israelischen Regimes anbieten, hieß es auf seiner Webseite. Tickets für diese Flüge seien jetzt im Verkauf. Die Emirates, die größte Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, wird Tickets für den Fly Dubai Service über eine Codeshare-Vereinbarung zwischen den Fluggesellschaften verkaufen, sagte eine Emirates-Sprecherin. Die Bürger der Vereinigten Arabischen Emirate und Passagiere aus den besetzten Gebieten können im Rahmen von kürzlich zwischen den VAE und dem israelischen Regime unterzeichneten Vereinbarungen ohne Visum reisen. Die Fluggesellschaften des israelischen Regimes Israel und Arkia haben Flugpakete für Dubai ab dem 9. Dezember angekündigt, sagten jedoch, dass sie noch eine endgültige Genehmigung für die Flüge erhalten müssen. Die Ankündigung neuer Flüge kommt zu einer Zeit, in der die Luftfahrtindustrie am Persischen Golf ihre schlimmste Krise durchlebt, nachdem die Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr die meisten Flüge lahmgelegt hat. Irakische Kata'ib Hezbollah warnt vor härterem Krieg, wenn sich US-Truppen weigern abzuziehen. Die irakische Antiterrorgruppe Kata'ib Hezbollah, eine Fraktion der Volksmobilisierungseinheiten PMF Hashd-Shaabi des Landes, hat gewarnt, dass eine härtere und stärkere Konfrontation auf die US-Streitkräfte wartet, falls sie sich einem für sie festgelegten Zeitplan zum Rückzug aus dem arabischen Land widersetzen. Kata'ib-Sprecher Mohammad Mohi betonte am Donnerstag, dass der bedingte Waffenstillstand mit ausländischen Soldaten im Irak ernst genommen werden sollte, da auf die vom Widerstand festgelegten Grenzen und Bedingungen eine Konfrontation folgen wird. Er verwies auch auf eine Erklärung der Koordinierungskommission der irakischen Widerstandsgruppen, in der gewarnt wurde, dass die nächste Stufe des Widerstands bald eintreten werde. Diese Phase kann mit neuen Waffentypen härter und stärker sein, erklärte Mohi. Die Amerikaner sind möglicherweise nicht in der Lage, die Fähigkeiten der irakischen Widerstandsgruppen einzuschätzen. Aber sie sollten wissen, dass diese Fraktion das Potenzial haben, sie anzugreifen und ihre Pläne zu vereiteln, fügte er hinzu. Der Kata'ib-Sprecher forderte die irakische Regierung ferner auf, die Souveränität des Landes zu wahren und sein Land und seinen Himmel zu kontrollieren. Andernfalls wird ihm vorgeworfen, mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten. Putin unterstützt die Idee, Länder zu verpflichten, Gesetze zu verabschieden, um Gefühle der Gläubigen zu schützen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Unterstützung für einen Vorschlag eines führenden Muftis aus der Nordkaukasus-Region des Landes zum Ausdruck gebracht, Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen aufzufordern, Gesetze zum Schutz der Gefühle religiöser Menschen zu verabschieden. Wir müssen darüber nachdenken. Es ist in der Tat eine gute Initiative, und ich verstehe nicht, wie sich jemand gegen ein Verbot von Handlungen aussprechen würde, die die Gefühle von Gläubigen beleidigen, sagte Putin während eines Online-Treffens mit religiösen Führern am Mittwoch. Der russische Präsident sagte, er werde das Außenministerium des Landes anweisen, die Angelegenheit zu prüfen. Die Initiative wurde vom Vorsitzenden des Muslimischen Koordinierungszentrums für Nordkaukasus, Ismail Berdiev, vorgeschlagen, der das russische Gesetz zum Schutz der Gefühle religiöser Menschen zitierte. Russland setzt dieses Gesetz seit 2013 durch. Ein im Juli in Kraft getretenes Blasphemiegesetz sieht auch Haftstrafen von bis zu 3 Jahren für diejenigen vor, die die religiösen Gefühle der russischen Bürger verletzen. Islamophobie war in den letzten Jahren eine gängige Praxis einiger europäischer Führer und extremistischer Gruppen nach Terroranschlägen auf dem Kontinent durch Sympathisanten oder Mitglieder der IS-Terrororganisation. Die muslimischen Führer in Europa und auf der ganzen Welt haben ihre eindeutige Verurteilung der Terroranschläge wiederholt. Großbritannien und seine Verbündete reagieren auf US-Ausstieg aus Pariser Klimaabkommen. Gleichzeitig mit dem offiziellen Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen haben Großbritannien, Frankreich, Italien und Chile eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie die US-Entscheidung bedauert und die Notwendigkeit einer vollständigen Umsetzung des Abkommens zur Verhinderung der globalen Erwärmung betont haben. Es gebe keine größere Verantwortung, als den Planeten und die Menschen vor der Bedrohung durch den Klimawandel zu schützen, hieß es in der Erklärung, die am Mittwoch auf der Webseite vom britischen Ministerium für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie veröffentlicht wurde. Unsere Bemühungen müssen die Unterstützung von Ländern und Gemeinden umfassen, die an der Spitze des Klimawandels stehen. Deshalb müssen wir einige Maßnahmen ergreifen, um die globale Erwärmung um 2 Grad oder mehr zu verhindern, erklärten sie weiter. Außerdem hat Russland mit neuem Klimaziel auf den Austritt der USA reagiert. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte gestern, dass sein Land den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 auf bis zu 70% des Niveaus von 1990 senken will, um den Klimawandel zu bremsen. Die Klimaschützer und auch Deutschland bedauerten den US-Schritt. Die USA sind gestern offiziell aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015, das 2016 in Kraft trat, ausgestiegen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 14 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 13 Grad, Mashhad 10 Grad, Isfahan 15 Grad, Shiraz 14 Grad und Bandar Abbas 24 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Das Verhältnis der Staatspräsidenten der Türkei und Frankreichs ist seit Wochen stark belastet. Macron hat Erdogan kriegerisches Verhalten gegenüber NATO-Partnern im Nahen Osten und im Mittelmeerraum vorgeworfen. Das ist das Thema unseres Interviews mit dem deutsch-türkischen Islamexperten Dr. Yavuz Özoguz. Heute hören Sie den dritten und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Dr. Özoguz, lassen Sie mich nun auf die aktuellen Dinge eingehen, die nun zur Verschärfung dieses Konflikts zwischen Frankreich und der Türkei geführt hat. Und das war die beleidigende Karikaturen, die öffentlich gemacht worden sind, nochmals. Und dazu sagte der französische Präsident im Al Jazeera, er achte die Gefühle, die durch die Veröffentlichung geweckt worden seien. Er bekräftigte aber auch seine Haltung, wonach Zeichnungen von der Meinungsfreiheit geschützt seien. In Frankreich sei die Presse frei, meint Macron. Also darf man so weit gehen, um Gefühle der Menschen hier, der Muslime, so einfach zu verletzen?
Es ist so, dass diese Heuchelei wirklich nicht mehr zu ertragen ist. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Diese Heuchelei ist nicht zu ertragen. Wir haben sowohl in Frankreich als auch in Deutschland mehrere Karikaturisten, die wirklich harmlose Karikaturen über Netanyahu gemacht haben, die harmlose Karikaturen über die Verbrechen des Zionismus gemacht haben. Und die haben alle ihre Jobs verloren, weil es angeblich antisemitisch sei. Niemand käme in der westlichen Welt auf die Idee, eine Karikatur über den Holocaust zu machen, weil das einfach unmenschlich ist. Und wenn Sie sich einfach mal die Situation in der Türkei anschauen, weil Sie das angesprochen haben. In der Türkei können Sie durchaus Karikaturen über Erdogan machen und Sie finden sowas sehr viel. Die Kritik an Erdogan innerhalb des Landes ist auch sehr stark. Die gibt es dort und ist frei, aber in dem Moment, wo jemand in der Türkei eine Karikatur über das Christentum, über das Judentum, über Jesus oder Ähnliches machen würde, wird er dafür bestraft. Es gibt Fälle, wo tatsächlich Leute dafür bestraft werden. Der berühmteste Fall ist ein Autor, der hatte ein Buch geschrieben, das hieß Takunyalı Führer, das heißt auf Deutsch Führer, also wirklich das deutsche Wort Führer, gemeint ist Hitler, mit Latschen und damit war Erdogan gemeint. Für dieses Buch wurde er nicht verurteilt. Er wurde für dieses Buch nicht bestraft, aber dieser gleiche Autor hat dann irgendwann über Jesus hergezogen und dafür wurde er bestraft. Das ist einfach nicht erlaubt in diesen Ländern. Jetzt könnte man sagen, naja, jeder schützt seine eigenen Heiligkeiten. In der muslimischen Welt ist nun mal Religion heilig, sind die Propheten heilig und in der westlichen Welt sind Religion und die Propheten und alles, was damit zu tun hat, nicht mehr heilig, sondern eben nur noch der Holocaust. Aber dann muss man auch erkennen, wenn man so etwas zulässt, wenn man immer wieder diese sogenannten Karikaturen zulässt und dann das auch noch mit Meinungs- begründet, dann muss man auch hinnehmen, dass es massive Kritik und Boykottaufrufe geben wird.
Herr Dr. Özgürs, Scheich von Al-Azhar hatte etwas vorgeschlagen, was auch von der iranischen Seite aufgegriffen worden ist, und zwar, dass man Beleidigungen von Heiligkeiten unter Strafe stellt. Wäre das vielleicht Ihrer Meinung nach eine Lösung, dass so etwas nicht vorkommt?
Bestimmt nicht, denn Heiligkeiten müsste man erstmal definieren, und Propheten und Religion sind in der westlichen Welt schon lange nicht mehr heilig. Die bezeichnen sich zwar als Juden oder Christen vor allem, aber mit dem Christentum haben sie nichts zu tun. Dazu ein Beispiel. Der Bischof von Lyon hat diese Karikaturen scharf kritisiert und gleichzeitig gesagt, dass diese Karikaturen auch ein Angriff gegen das Christentum seien. Dafür wurde er fertig gemacht in den Medien. Dafür wurde er fertig gemacht sogar in seiner eigenen Kirche. Und wir haben jetzt inzwischen eine katholische Kirche, die nach und nach sogar sich auf die Seite der Homosexuellen stellt. Also Religion und westliche Welt sind schon längst auseinandergedriftet. Glauben Sie mir, die Zahl der Muslime in Frankreich, die Zahl der Muslime in Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern übertrifft bei weitem die Zahl der Christen. Ich meine nicht diejenigen, die in ihrem Pass stehen haben, dass sie Christen seien oder irgendwo in der Kirche eingetragen sind. Nein, ich meine diejenigen, die auch nur ein Minimum an Glauben an das Christentum haben. Da gibt es inzwischen mehr Muslime, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Und das ist ja auch genau das Problem des westlichen Imperialismus, dieses kapitalistischen Verbrechersystems. Denn ein gläubiger Mensch bezieht sich immer noch auf Werte wie Gerechtigkeit. Er setzt sich für die Unterdrückten ein und nie für die Unterdrücker. Er steht an der Seite der Armen und Schwachen. Und das widerspricht allen westlichen Elitewerten. Und dieser Kampf wird sicherlich so lange weitergehen, bis die westliche Welt diesbezüglich verliert. Wir sehen aber auch eine Zeitenwende, die jetzt gar nichts mit dem Islam und den Muslimen zu tun hat. Wir sehen eine Zeitenwende, wie das westliche Imperium wankt und gleichzeitig neue Großmächte, seien es Russland, aber vor allem China, im aufsteigenden Ast sind, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich, als auch von ihren Beziehungen zu anderen Ländern. Ja, die afrikanischen Länder haben heute viel bessere Beziehungen zu China als zu den USA, die jetzt nur noch mit ihren Kanonenbooten kommen können. Und in dieser Zeitenwende gibt es eben einige Verwerfungen, die wir alle sicherlich noch miterleben werden. Inshallah.
Herr Dr. Özgürs, aber diese Konflikt oder diese Dinge, die wir jetzt in der letzten Zeit in Frankreich, aber auch anderswo gesehen haben und gehört haben, dürfen nicht so weiter laufen. Ich glaube, da sollten sich vielleicht Verantwortliche in alle diese Länder sich mal überlegen, wie man dies in den Griff bekommen kann. Was meinen Sie dazu? Was wäre, da Sie so jahrelang so dort in Deutschland aufgewachsen sind und sich mit diesen Dingen auch seit Jahren beschäftigen, was wäre Ihrer Meinung nach da so dazu geeignet, um so etwas nicht vorkommen zu lassen?
Ich habe die Naivität aufgegeben, zu glauben, dass die westliche Welt mit Vernunft regiert wird. Und vielleicht erinnern Sie sich, das erste Buch, das ich jemals geschrieben habe, hieß Meinungsfreiheit oder Massenbeleidigung, zu der damaligen Rushdie-Affäre. Das war 1989. Und wenn Sie sich erinnern, was Rushdie damals getan hat, was er geschrieben hat und Ähnliches, das war sicherlich auf diesem Niveau der heutigen Karikaturen, wenn nicht noch schlimmer. Und seitdem hat sich in der westlichen Welt diesbezüglich nichts geändert oder es ist eher schlimmer geworden. Deswegen habe ich die Vorstellung aufgegeben, dass man mit Vernunft die westliche Welt dazu bringen kann, einen vernünftigen Weg mit den Islam und den Muslimen einzuschlagen. Die einzige Sprache, die die westliche Welt kennt und versteht, ist die Sprache der Macht. Und wenn sie sieht, dass sie in Syrien verliert und ihre Soldaten abziehen muss, wird sie sich überlegen, wie kann ich doch mit dem syrischen System kooperieren. Wenn sie sieht, dass sie unter den Türken, in der Türkei, aber auch in der westlichen Welt zunehmend an Einfluss verliert, werden sie früher oder später das überlegen. Wenn sie sehen, dass die Muslime immer weniger Coca-Cola kaufen und immer mehr sich muslimischen Produkten zuwenden, dann werden sie versuchen, diese Kunden zurückzugewinnen. Das ist die einzige Sprache, die die westliche Welt versteht. Irgendwie mit Vernunft und mit Anstand, mit Menschen. Das sind keine Werte, die die westliche Welt versteht. Die westliche Welt versteht nur die Sprache von Macht. Und jetzt muss man natürlich sehen, dass die westliche Welt ein großes Problem hat. Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich gibt es keine Jugend mehr, die diese imperialistischen Werte verteidigt. Und vor allem die Jugend ist zum größten Teil muslimisch. Die Nicht-Muslime wollen die Last der Kindererziehung gar nicht mehr auf sich nehmen. Und diese Jugend wird sicherlich anders in Zukunft reagieren, als das heute der Fall ist. Also ich kann nur zusammenfassen, die westliche Welt ist in einer brutalen Sackgasse, aus der sie so mit den heutigen Werten nicht rauskommen kann. Was die Muslime tun können, um ihre eigene Heimat jeweils in Frankreich oder Deutschland, wie meine Wenigkeit, zu retten, besteht darin, Menschlichkeitswerte wieder in den Vordergrund zu stellen, denn die sind in letzter Zeit sehr stark verloren gegangen.
Vielen Dank, Herr Dr. Otto, für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Gesundheit und Wohlbefinden im Islam. Bleiben Sie dran!
Gesundheit und Wohlbefinden im Islam.
Eine geeignete Ernährung ist von besonderer Bedeutung für körperliches und seelisches Wohlbefinden. In einem gesunden Körper fühlt sich der Geist wohl. Der Körper ist das Medium, mit dem der Gläubige Gott dient. Deshalb wird in der islamischen Lehre die Bedeutung einer gesunden Ernährung hervorgehoben. Jeder Mensch wünscht sich, gesund zu sein und gesund zu bleiben. Also muss er sich auf geeignete Weise ernähren. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat gesagt, wer nur dann isst, wenn er richtig hungrig ist, das Essen gut kaut und aufhört zu essen, obwohl er noch Appetit hat, dem wird außer dem Tod kein Körperleiden treffen. Einer der Gehilfen Imam Rezas, Friede sei mit ihm, berichtet, wenn einer von uns zusammen mit Imam Reza das Essen zu sich nahm, gab ihm der Imam während der Mahlzeit keinerlei Auftrag, damit er sich nicht mit dem Essen beeilt. In der Tat ist es so, dass es nicht nur nicht gut für die Verdauung ist, wenn man sein Essen hastig zu sich nimmt, sondern auch nervlich negative Auswirkungen hat. Demnach ist nicht nur die Wahl von nützlicher Nahrung wichtig, sondern sollten auch bestimmte Sitten für Essen und Trinken beachtet werden, die zur körperlichen Gesundheit beitragen. Imam Ali hat zum Beispiel seinem Gefährten Kamal ibn Ziyad gesagt, beim Essen lass dir Zeit, damit diejenigen, die mit dir speisen, zur Genüge zu sich nehmen können und du ihnen auf diese Weise eine Versorgung zukommen lässt. Eine andere Empfehlung lautet, Tafelwasser oder andere Getränke nur zögernd und schluckweise zu sich zu nehmen und niemals ein Glas auf einen Schlag zu leeren. Der Prophet, Friede sei mit ihm, hat außerdem gesagt, man solle niemals sehr Heißes oder sehr Kaltes zu sich nehmen und wie folgt empfohlen, bring Essen zum Abkühlen, denn in heißem Speisen ist kein Segen, und verzichte darauf, sehr kaltes Wasser zu trinken, denn es schadet dem Magen. Gott hat dem Menschen das Verlangen nach Speise und Trank in Form eines Triebes mitgegeben. Hungergefühl und Durst sind ein Segen, denn sie mahnen dem Menschen etwas zu tun, um dem Körper die notwendige Nahrung zuzuführen. Dafür sollte der Mensch Gott dankbar sein. Kein Lebewesen und kein Mensch kann ohne Nahrung auskommen. Auch die Propheten und größten Gottesfreunde sind nicht dazu fähig. Diese Großen der Religion haben uns Empfehlungen hinsichtlich der Ernährungsweise und Essenssitten hinterlassen, an denen wir uns orientieren können. Obwohl der Islam einen abwechslungsreichen Nahrungskorb empfiehlt, soll dies nicht bedeuten, dass zu jeder Mahlzeit alle möglichen verschiedenen Speisen verzehrt sollten oder Verschwendungen begangen werden dürfen. Im Gegenteil dazu sollte man darauf verzichten, bei einer Mahlzeit verschiedene Arten von Nahrung zu sich zu nehmen. Dies wird heute auch von Nahrungswissenschaftlern empfohlen. Der Verdauungsapparat braucht für die Verarbeitung jeder Nahrungsart ein bestimmtes Enzym und ein bestimmtes Milieu. Zur Verdauung von Fleischspeisen benötigt der Magen zum Beispiel ein saures Milieu mit einem pH-Wert von weniger als 7 und für Früchte und Gemüse ein basisches Milieu mit einem Wert, der über 7 liegt. Der gleichzeitige Verzehr von diesen beiden Arten Lebensmitteln wirkt sich also störend auf die Ausschüttung von Enzymen und den Verdauungsvorgang aus. Kalini bringt eine Überlieferung von Imam Sadiq, Friede sei mit ihm. Als der Prophet einmal am Abend in der Rabah-Moschee war und für das Fastenbrechen um ein Getränk bat, reichte ihm aus Ibn Khawali Ansari eine große Schüssel mit Milch und Honig. Als der Prophet das Getränk zu sich nehmen wollte, stellte er es unerwartet beiseite und sagte, »Dies sind zwei Flüssigkeiten«, und man kann sich mit einer davon begnügen. Ich trinke diese beiden nicht zusammen, aber verbieten tue ich es nicht. Die islamischen Lehren unterstreichen, dass man nützliche und gesunde Nahrung zu sich nehmen soll und empfehlen den Verzicht auf Schädliches. In zahlreichen Überlieferungen wird auch auf den Nutzen von vielen Lebensmitteln hingewiesen. In seiner Ar-Rasala al-Zahabiya, die goldene Abhandlung, sagt Imam Reza, Friede sei mit ihm, über den Verzicht von schädliches Essen, achte nicht auf das, was unwissende Leute sagen, nämlich, wir haben schon öfters von diesem und jenem Getränk oder Lebensmitteln, von denen es heißt, sie seien schädlich, zu uns genommen und es hat uns nichts geschadet. Also brauchen wir uns nicht an das zu halten, was die Ärzte sagen, und wir werden auch in Zukunft weiter von dem essen, was wir bisher an Speisen und Süßigkeiten gegessen haben. Jemand, der dies sagt, kommt wie die Tiere nicht in den Genuss von Verstand und kann nicht das Nützliche vom Schädlichen unterscheiden. Er ist wie jener Dieb, der einmal gestohlen hatte und nicht gefasst wurde und deshalb danach verlangte, weiter zu stehlen, und solange Diebstahl beging, bis er schließlich gefangen genommen und hart bestraft wurde. Seine Strafe wäre leichter ausgefallen, wenn er beim ersten Mal erwischt worden wäre. Jemand, der ein paar Mal schädliche Nahrung und Süßspeisen zu sich genommen hat, ohne negative Folgen zu bemerken, wird übermütig und letztendlich von schlimmen Krankheiten befallen, die sich nicht mehr heilen lassen. Beim islamkonformen Ernährungsstil kommt es also nicht so sehr darauf an, dass das Essen köstlich ist, sondern es wird mehr Wert darauf gelegt, dass es zur Gesundheit des Körpers und zur längeren Lebenserwartung beiträgt. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass in der islamischen Kultur der Mensch keinen Appetit auf leckeres Essen haben dürfte und nicht darauf geachtet wird, dass das Essen gut schmeckt. In einer Überlieferung heißt es nämlich zum Beispiel: Enthalte dich davon, etwas zu essen, worauf du keinen Appetit hast, denn das macht dich einfältig. Es ist aber immer vorrangig darauf zu achten, dass ein Essen gut für den Körper ist und wir nichts Schädliches zu uns nehmen, auch wenn es noch so köstlich schmeckt. In einer Überlieferung der unfehlbaren Imame heißt es: Nimm niemals etwas zu dir, wovon du weißt, dass es dir schadet, und gib niemals deiner Lust den Vorrang gegenüber der Gesundheit deines Körpers. Aus islamischer Sicht dient die Ernährung dazu, die Gesundheit des Körpers zu erhalten und Kraft für ein besseres Leben und für das Gottdienen zu gewinnen. Imam Ali hat diesbezüglich wie folgt gemahnt: Du solltest nicht leben wollen, um zu essen, sondern essen wollen, um zu leben. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Internationales Kinderfilmfestival trotz Corona. Weiterhin guten Empfang.
Vor kurzem fand das 33. internationale Isfahane Kinder- und Jugendfilmfestival statt, und zwar im virtuellen Raum. Corona hat für viele Bereiche negative Folgen mit sich gebracht. Es hat sich auch nachteilig auf unsere Kinder ausgewirkt. Sie müssen längere Zeit das Haus hüten und hören laufend über diese Krankheit, und das hat sie verängstigt. Ihre Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt, was auch für ihr körperliches Wachstum nicht gut ist. Wie kann man in dieser schwierigen Situation etwas für die seelische Gesundheit der Kinder tun? Was die Kinder am meisten beruhigt und ihnen das Gefühl der Sicherheit gibt, ist ein schönes, sicheres Zuhause und dass die Eltern sich mehr mit ihnen beschäftigen und mit ihnen über ihre Ängste sprechen. In einer Zeit, wo von allen Seiten schlechte Nachrichten auf uns zukommen, kann auch den Kindern die Kunst zu einem besseren Gefühl verhelfen, zum Beispiel mit einem guten Film. Solche Filme aus dem In- und Ausland stellte dieses Jahr wieder das 33. Internationale Kinder- und Jugendfilmfestival vor. Es fand vom 18. bis zum 23. Oktober in Teheran und Isfahan statt, allerdings im virtuellen Raum und unter Berücksichtigung der Corona-Schutzmaßnahmen.
Thank you.
Natürlich verlief das Festival diesmal etwas anders als all die Jahre zuvor. Unter den Bedingungen nach Ausbruch von Corona ist auf der ganzen Welt die Filmindustrie in eine Krise geraten und der Sinn von Festivals wird in Frage gestellt. Einige von denen, die momentan Festivals ablehnen, denken, es sei wichtiger, die dafür anfallenden Gelder für die Unterstützung der Künstler zu verwenden, die Schaden erlitten haben, sowie für die Produktion neuer Filme. Es ist jedoch ungewiss, bis wann die Menschheit noch von Corona bedroht bleiben wird. Die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet mit 1,5 bis 2 Jahren. Sie rät Völkern und Regierungen, sich durch Vorbeugung und durch Änderung des Lebensstils der Situation anpassen. In einer Situation, wo die wichtigste Gelegenheit für die Vorführung von Filmen verloren gegangen ist und die Kinos leer stehen, müssen daher die Filmfestivals erhalten bleiben, damit auf ihnen neue Filme vorgestellt werden. Auf diese Weise finden die Künstler in der Kinoszene Gelegenheit, ihre neuesten Werke für die Beurteilung fortzuführen und sie auf den Markt zu bringen. Das 33. Internationale Kinder- und Jugendfilmfestival fand online statt und das signalisiert, dass das Kino weiterlebt und die Künstlergesellschaft dieser Branche neue Wege finden wird, um ihre Werke vorzustellen. Ein wichtiger Pluspunkt der Online-Abhaltung dieses Festivals besteht darin, dass nicht nur die Kinder in Isfahan, sondern alle Kinder im Iran quasi die Filme, die auf diesem Festival vorgestellt wurden, sehen konnten. Das Online-Festival kann natürlich kein kompletter Ersatz für die bisherigen traditionell stattfindenden Festivals sein, aber es ist eine neue Erfahrung, die zur Weiterentwicklung dieser Art von Festivals beitragen wird. Mittels der Maßnahmen, die man im technischen Bereich und für den internationalen Festival Bazaar ins Auge gefasst hat, wurde die Videobibliothek in Zusammenarbeit mit der Plattform Hoshur Online veranstaltet und ebenso konnten Kunden den Filmbazaar im virtuellen Raum besuchen. In der Videobibliothek, in der Verteiler im In- und Ausland Mitglied werden konnten, sind 400 auserlesene Kinder- und Jugendfilme Irans gespeichert. Ein besonderer Aspekt des Isfahaner Festivals für Kinder- und Jugendfilme sind die Kontakte zwischen alterfahrenen Filmemacher und der jungen Generation. Letztes Jahr haben sich bekannte Filmemacher mit Nachwuchs aus allen Teilen des Landes anlässlich der 3. Olympiade für jugendliche Filmemacher getroffen und diese an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Unter diesen erfahrenen Filmemacher waren zum Beispiel Frau Marzia Bulmand, Iraj Tahmasp, Frau Puran Derachshande, Abulfaz Jalili, Kambuzia Batui und Wahid Nikcha Azad. Dieses Jahr konnte die Jugend, die sich für das Kino begeistert, ebenso bei Meistern des Kinder- und Jugendfilms Erfahrung sammeln, denn es wurden mehrere Video-Workshops veranstaltet. Zu diesen gehörte auch unter anderem die Werkstatt der italienischen Regiebuchautorin Federica Giacobelli zum Thema Elemente eines Regiebuches für Kinderfilme und die Werkstatt ihrer Landsmännin und Schauspielerin Anna Reddy über Techniken zeitgenössischen Schauspiels in Kinder- und Jugendfilmen. Weiterhin ein Workshop von Lee Thompson und Ramanjit Kaur aus Indien über Puppenfilme oder auch die Werkstatt von Alexandra Porschneva aus Kasachstan über das Konzept für Charaktere im Kinderkino. Thank you. Die Abschlusszeremonie des 33. Internationalen Filmfestivals für Kinder- und Jugendfilme fand ebenso online statt und die Gewinner des Goldenen Schmetterlings wurden vorgestellt. Der iranische Gesundheitsminister sagte in einer Videobotschaft anlässlich dieser Feier: Covid-19 ist ein wichtiger Faktor, der die Wirtschaft, Kultur und alle sozialen Angelegenheiten der Länder beeinträchtigt hat. Eine Gruppe, auf die sich dieses Phänomen gewaltig auswirkt, sind die Kinder und Heranwachsenden. Der soziale Abstand bedeutet für Kinder und Jugendliche in unserem Land und in allen Ländern der Welt Isolation. Das Fernbleiben von der Schule hat starke negative Auswirkungen auf Geist und Seele der Kinder, aber dieses Festival konnte erneut den Familien, Kindern und der heranwachsenden Jugend Freude ins Haus bringen und die Isolation aufgrund von Corona überbrücken. Beim diesjährigen Festival wurden nicht nur die Bestimmungen des Gesundheitsprotokolls gut beachtet, sondern man hat auch die Möglichkeiten des Cyberraumes genutzt und außerdem wurde auf diese Weise die Reichweite des Kinos auf die ganze Gesellschaft ausgedehnt. Doch nun zur Preisverleihung. Im internationalen Wettbewerbsteil des Festivals wurde der Sonderpreis der CIFEG des Internationalen Filmzentrums für Kinder und Jugendliche an den deutschen Film Fritzi, eine revolutionäre Geschichte von Ralf Kukula und Matthias Brunn vergeben. Den Goldenen Schmetterling und das Ehrendiplom der Festivalabteilung Kurzanimation erhielt der iranische Film Der elfte Schritt von Frau Mariam Kashkulinja. Der Goldene Schmetterling und das Ehrendiplom für den besten Darsteller gingen an Ruhollah Samani für sein gelungenes Spiel in dem iranischen Film Khurshid und der Regisseur dieses Filmes Majid Majidi wurde auf die gleiche Weise für die beste Regie geehrt. Der Film, den er zusammen mit Amir Banon produziert hat, wurde als bester Film des Festivals preisgekrönt. Ebenso erhielt der indische Film Das andere Flussufer den ersten Preis für das beste Regiebuch. Der Jurypreis ging an den Film Die Wolfswelpen im Apfeltal unter Regie von Fereydoun Najafi, während die Kinder- und Jugendlichen-Jury in der internationalen Sparte den Film Fritzi, eine revolutionäre Geschichte von Ralf Kukula und Matthias Brunn als den besten befand. Der Sonderpreis der UNICEF wurde dem iranischen Film Nach dem Vorfall, eine Produktion von Shahab Hosseini unter Regie von Puriya Haidari verliehen und der Sonderpreis für die Festivalsparte Corona-Geschichte erhielt Mohammad Mehdi Fekrion für seinen Kurzfilm Der letzte Besuch, in dem er der Opferbereitschaft der Ärzte und Krankenpfleger liebevoll Aufmerksamkeit schenkt. Mit dem Sonderpreis für kontinuierliches Schaffen auf dem Sektor iranisches Kinderkino und für die Bemühung, das iranische Kulturerbe in das moderne Weltkino einzubringen, wird Hussein Renaat für seinen Film Selfie mit Rostam, dem Helden aus dem Shahnameh Ferdowsis, ausgezeichnet. In der Wettbewerbsabteilung für iranisches Kinder- und Jugendkino wurden Preise für verschiedene Themen und Inhalten verliehen. Themen wie die Verbundenheit zur Natur- und Tierwelt, die Beachtung der Kindheit, für die Entfaltung des Menschen, das Recht der Kinder auf Anleitung in Gesundheit und Sicherheitsfragen, die Bedeutung der Privatsphäre von Heranwachsenden, die Hervorhebung eines friedlichen Lebens, die Unabhängigkeit der Identität des Kindes und die Bedeutung kindlicher Fröhlichkeit. Der Film Khurshid, Sonne von Majid Majidi, handelt von Kindern, die für ihre Familie arbeiten. Beifall fanden sowohl das Regiebuch und die Regie als auch das Spiel seiner jungen Darsteller, die, bevor sie in diesem Film spielten, in der Realität zu den arbeitenden Kindern gehörten. Der Film wurde sowohl auf den Fudge-Filmfestspielen als auch auf den Filmfestspielen von Venedig und nun auch auf diesem Festival preisgekrönt. Rashid widmet sich einem Problem, das es nicht nur im Iran, sondern auch in vielen anderen Ländern gibt. Es handelt von Kindern aus gestörten Familienverhältnissen, die gezwungen sind zu arbeiten, damit ihre Familien und sie selber ein Einkommen haben. Majid Majidi sagte, er habe mit diesem Film die verschiedenen Aspekte der arbeitenden Kinder aufzeigen wollen und fügte hinzu, immer wenn ein Teil einer Gesellschaft arm wird, wird ein anderer Teil reicher. Ich bin überzeugt davon, dass in der Klageschrift gegen diejenigen, die Unterschlagungen begangen und das Vermögen einer Gesellschaft an sich gerissen haben, auf dieses Phänomen, nämlich die Verarmung eines Teils der Gesellschaft und das Unrecht, das diesen Kindern angetan wird, hingewiesen werden muss.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.